Heute Morgen ist zwar ein Sonntag, der jetzt nicht so kuschelig ist, wie es vielleicht sonst. Ich habe ja heute Morgen den Vorteil gehabt, ich habe ein bisschen Bewegung gehabt. Ich hoffe, ihr friert nicht, auch wenn es so frisch ist. Genau. Dankeschön. Ich möchte zu Beginn beten. Danke, Herr Jesus, für diesen Tag und dass du hier mitten unter uns sein willst, dass du uns nahe sein willst. Ja, und dass du zu uns reden möchtest. Es ist mein Gebet, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir offen sind zum Reden und auch offen sind zum Hören. Und ja, dass du einfach Gnade schenkst. Vor allem auch, dass wir das, was wir hören, dass wir das dann umsetzen. Amen. In letzter Zeit treibt mich so manches um, manche Gedanken und Überlegungen. Und wer so die letzten zwei Predigten so vielleicht noch ein bisschen im Kopf hat, findet jetzt vielleicht das, dass es eine schöne Fortsetzung ist, was ich jetzt heute Morgen uns sagen oder mitteilen möchte. Vor zwei Wochen war der David da. Er hat über ein ganz schönes Thema gepredigt. Weiß es noch jemand? Über Glaube, genau. Die Theologiestudenten müssen da ein bisschen mehr aufpassen. Ja, ohne Glauben kann man bei Gott nicht, oder kann man Gott nicht wohlgefallen. Könnte man das so überschreiben. Und ich bin hängen geblieben auch an einem Vers, den er vorgelesen hat, aus 1. Korinther 13, den Vers 13. Da heißt es ja, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Und ja, da dachte ich, ja, jetzt hat er David über Glaube gepredigt. Ich habe schon mehrere Predigten über das Thema Liebe gehalten. Dann bleibt ja noch das Thema Hoffnung. Und letzten Sonntag hat Wolfgang auch über ein tolles Thema gepredigt. Wisst ihr das noch? Jetzt raucht's richtig. Ja, es ging darum, dass Gott eine gute Zukunft mit uns hat. Dass er gute Gedanken über uns hat. Dass er uns was Gutes tun will. Und wenn ich heute über Hoffnung rede, hat es ja auch sehr viel mit dem zu tun, was Gott vorhat, auf was wir hoffen können. Ja, ich möchte jetzt zuerst mal einfach auf den Begriff Hoffnung eingehen. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, da heißt es Hoffnung, kommt aus dem Mittelniederdeutschen hoppen oder hüpfen. Vor Erwartung unruhig springen und zappeln. Fand ich schon mal ganz interessant. Aber jetzt kommt das Eigentliche. Es ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintritt, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Das ist jetzt so ein mächtiger Satz, den lese ich einfach nochmal. Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintritt, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Und ich denke, der Satz, der sagt es wirklich alles, was eigentlich Hoffnung bedeutet. Und wenn wir den Satz so ein bisschen im Hinterkopf behalten und jetzt so verschiedene Dinge betrachten, verschiedene Bibelverse, dann bekommt das Ganze ein wirklich schönes Rundes und es geht ein. Also mir ging's wenigstens so. Denn Hoffnung ist etwas, was unser Leben ständig begleitet oder begleiten sollte. Denn wenn jemand hoffnungslos ist, dann ist es wirklich trübe. Dann ist es wirklich nicht mehr schön oder nicht mehr lebenswert. Es gibt manchmal so Phasen, wo wir vielleicht hoffnungslos sind, aber eigentlich hoffen wir doch auf vieles. Ich denke, die Kinder, die meisten sind ja jetzt im Kindergottesdienst, wenn die in der Schule einen Test schreiben, hoffen sie auf eine gute Note. Die Studenten hoffen auf eine gute Bewertung ihrer Arbeit oder ihrer Examen. Oder später hoffen sie dann, einen entsprechenden Job zu kriegen. Manche hoffen auch, viel Geld zu verdienen, damit sie viele Hobbys leisten können oder bestimmte Dinge. Manche träumen vielleicht dann vom T2-Bus oder andere vom Porsche 911. Andere vom tollen Motorrad, so eine Harley oder was es auch immer da gibt. Andere eine schöne Wohnung oder ein tolles Haus, vielleicht sogar ein Bungalow, irgendwo am Meer mit einer tollen Aussicht. Wir hoffen zum Beispiel auch ganz einfach, wenn wir irgendwas vorhaben, was weiß ich, eine Geburtstagsfeier oder wenn wir eine Taufe vorhaben, dass da entsprechendes Wetter sein wird, dass es nicht regnet. Und ja, vor allem die jungen Menschen hoffen dann, dass sie eines Tages den richtigen Lebenspartner finden und dass sie dann ja ein glückliches Leben haben können, eine erfüllte Ehe führen können. Und andere sind dann wieder guter Hoffnung, wie man auch so schön im Deutschen sagt. Ja, und das ist doch auch was Schönes, wo auch gehofft wird, dass alles gut geht, dass alles klappt, dass nichts dazwischen kommt. Und manchmal stellen wir einfach fest, dass manche Hoffnungen, die wir haben, erfüllen sich nicht. Wenn ich da vor 2 Jahren an die Situation denke, das ist schon hart, wenn da plötzlich solche Träume, ja, platzen. Und man mit einer Situation konfrontiert ist, die man so vielleicht sich nie wünschen würde oder auch nie gedacht hätte. Und ja, es gibt aber so viele Dinge, die in unserem alltäglichen Leben wichtig sind, aber ich denke, die sind alle vergänglich. Und wenn wir jetzt hier in einer Kirche sind und im Gottesdienst sind und eine Predigt hören, denke ich, sollte es um die Dinge gehen, die Hoffnung, was in der Bibel steht. Auf was können wir hoffen? Was ist da das Thema in der Bibel, was ist da drin zu lesen? Und ich habe mal so in meinem Bibelprogramm nachgeguckt, wie oft das Wort Hoffnung vorkommt. Was meint ihr? Wer ist für 50 Mal? Wer ist für 100? Gibt es ein paar, die noch mehr Glauben haben? Wer ist für 150? Ja, kommen wir schon ganz nahe hin. Also mein Programm hatte hier 158 Stellen, wo das Wort Hoffnung vorkommt. Und ungefähr 36 Mal hoffen. Also das Wort hoffen. Also ich finde das echt enorm. Ich dachte, ja, vielleicht sind es 50, 60 Stellen da dazu. Aber es war doch ganz interessant, mal diese Stellen mal so durchzuarbeiten, was da alles drin steht. Und ich habe euch ein paar mitgebracht heute Morgen zum Betrachten. Was natürlich ganz schnell auffällt, ist das, dass sehr viele Stellen bei Hiob sind. Kann man sich auch leicht vorstellen, Hiob hatte ja wirklich ein paar ganz schlechte Nachrichten bekommen. Und es ging ihm wirklich nicht gut. Er war wirklich, ja, wie man sagt, am Boden zerstört. Und da ist es natürlich klar, dass er Hoffnung hat, dass es irgendwann einmal besser wird. Dass es wieder aufwärts geht, dass es nicht nur abwärts geht. Und das hat er auch dann erlebt, wie Gott ihn dann aus dieser Situation wieder herausgeholt hat und ihm hinterher noch viel mehr beschenkt hat wie vorher. Aber er musste durch diese Tiefen hindurch. Genau. In Sprüche habe ich auch 2 Stellen raus. Sprüche 10, Vers 24. Was der Gottlose fürchtet, das wird eintreffen. Aber die Hoffnung der Gottesfürchtigen werden sich erfüllen. Ich wiederhole es nochmal. Was der Gottlose fürchtet, das wird eintreffen. Aber die Hoffnungen der Gottesfürchtigen werden sich erfüllen. Das ist schon eine tolle Zusage, was da steht. Eine Beobachtung, die der gemacht hat, der Schreiber, dass manche, die eine Befürchtung haben, ja, könnte dies oder jenes passieren, dass das eintrifft. Aber auch, dass das eintrifft, was die Gottesfürchtigen hoffen. Und ich denke, das ist das, was Ewigkeitswert hat. Schlussendlich mündet alles in das hinein, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es danach wirklich toll wird. Viel schöner als im Paradies damals. Und ein Vers, auch Sprüche 26, Vers 12, wo ich mich ein Stück weit wiedergefunden habe. Siehst du jemanden, der sich selbst für weise hält? Mehr Hoffnung gibt es für einen Toten als für ihn. Hart, oder? Wenn man sich für weise hält, mehr Hoffnung gibt es für einen Toten. Ja, ein Toter, der macht nichts mehr. Und das hat mich auch wieder gezeigt, wie schnell wir dabei sind, so viel und so gut von uns zu denken. Ich bin was. Ich habe das und das geleistet. Ich bin so und so klug, oder? Und dann habe ich noch weiter gedacht, Herr, das ist das, was ich manchmal gar nicht fassen kann, dass zum Teil Theologieprofessoren, die ja beruflich nichts anderes machen als die Bibel und die Theologie und das Leben mit Gott zu studieren, dass sie manchmal zu Aussagen kommen, wo ich sage mal, der hatte wohl überhaupt nichts begriffen, um was es eigentlich geht beim Glaube. Und wenn man so manche Theologen hört, was die für Theorien haben und für Verständnisse haben, dann muss ich sagen, da hat manches Kind mehr Gottesverständnis und Gottesvertrauen als diese Theologen, die sich beruflich damit auseinandersetzen. Oder wenn ich mir manchmal so diese Naturwissenschaftler anschaue, schaue manchmal ganz gern so naturwissenschaftliche Sendungen. Und wenn sie dann so verschiedene Theorien ausbreiten und dies und jenes und die Entwicklung der verschiedenen Arten, die Evolution, denke ich eigentlich, arme Leute. Wenn die an eine solche Theorie glauben müssen, die so unglaubwürdig ist. Aber sie glauben dran. Ja. Und deswegen hat mir das immer wieder neu gezeigt, und das zeigt mir auch das, sich selbst immer nicht zu groß zu nehmen, dieser Vers. Sich nicht selber für weise halten, sondern Gott ist weise. Und wenn ich irgendeine Frage, ein Problem habe, eine Schwierigkeit habe, damit einfach zu Gott zu kommen. Denn er weiß alles. Und er zeigt uns das, was für uns wichtig ist. Ich habe noch viele Fragen, wo ich einfach nicht verstehe. Unter anderem den ersten Vers, den ich euch vorgelesen habe. Wo es heißt, Glaube, Hoffnung und Liebe werden in Ewigkeit bleiben. Aber wenn ich etwas habe, dann brauche ich ja nicht mehr dran zu glauben. Oder nicht mehr darauf zu hoffen. Also das ist so ein Problem, wo mir Gott noch nicht die Antwort gezeigt hat, was wichtig ist. Oder wie ich das zu verstehen habe. Vielleicht ist es auch wirklich nur zu begreifen, wenn man es im Urtext, also in der Urbedeutung, liest, weil da ist es scheinbar so, dass Glaube oder beziehungsweise Hoffnung ein bisschen eine andere Bedeutung hat wie bei uns in unserem deutschen Sprachgebrauch. Das ist für mich immer wieder neu bedeutend und wichtig geworden, dass ich zwar manches tun kann und manches weiß und einige Erfahrungen gesammelt habe, aber dass das Entscheidende trotzdem Gott ist. Und dass ich trotzdem in jeder neuen Situation ihn fragen soll, was ist dran? Dann im Psalm 147, Vers 11. Doch der Herr hat Freude an denen, die ihn ehren, ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen. Doch der Herr hat Freude an denen, die ihn ehren und ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen. Daran hat Gott Freude. Denn er sieht uns und er sieht, dass wir immer wieder Fehler machen, dass wir nicht perfekt sind, dass wir uns auf unsere Leistung eigentlich nichts einbilden können. Und er weiß auch, dass Jesus alles am Kreuz vollbracht hat. Und wenn wir das erkennen und immer wieder neu vor Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir, dann vergibt er uns. Und wieder neu darauf setzen, dass nicht meine Leistung das ist, was entscheidend ist, sondern Gottes Gnade. dass ich aus seiner Gnade leben darf. Und wenn er mir etwas gibt, dann kann ich es nehmen oder kann ich es umsetzen. Aber immer wieder in dem Wissen, es ist nicht meine Leistung, sondern es ist Gottes Gnade. Und das bewahrt mich davor, stolz zu werden. Und wirklich demütig zu bleiben, zu sagen, okay, das ist mein Raum, mein Rahmen, den Gott mir gegeben hat und den will ich ausfüllen. Es bewahrt mich auch davor, mich mit anderen zu vergleichen, zu sagen, ja, ich muss mindestens so gut sein wie der oder wie jener. Ich muss das genauso machen wie der, der jeden Morgen aufsteht, extra nur eine halbe, dreiviertel Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde vorher, um Bibel zu lesen, um zu beten, um alles Gott vorzulegen. Und wenn ich eben morgens müde bin und nicht ganz so fit bin und meine Gedanken einfach nicht auf die Reihe kriege, ist es auch nicht so schlimm. Wenn Gott mir dann vielleicht gegen Abend mir Gnade schenkt und dass ich da dann meine Beziehung zu Gott pflegen kann und sagen, okay, jetzt nehme ich mir eine Viertel, eine halbe Stunde Zeit oder vielleicht auch nur 5 Minuten, wo ich mir Gedanken drüber mache, über meine Beziehung mit Gott, wie er vielleicht ein paar Bibelverse lese oder wie auch immer ihr eure Zeit mit Gott gestaltet. Gott hat Freude dran, wenn wir Hoffnung auf seine Gnade haben, setzen. Dann im Neuen Testament. Nee, jetzt kommt noch Jona, das ist Johannes Jona. Auch noch ein schöner Vers. Ihr kennt ja die Geschichte von Jona. Und er hat einen Auftrag von Gott bekommen. Und was macht er? Nö, will ich nicht. Geht uns vielleicht manchmal auch so. Also mir geht's manchmal so. Wenn ich etwas nicht einsehe oder wenn ich etwas nicht verstehe, dann sage ich, nee, bin ich erstmal bockig. Und dann arbeitet Gott. Und der Jona, der flüchtet ja vor Gott und dann sind sie auf hoher See und dann kommt ein Riesensturm und dann schmeißen sie den Jona aus dem Boot und dann legt sich der Sturm. Aber jetzt kämpft er mit den Wellen. Und da heißt es, als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in den heiligen Tempel durch. In dieser schwierigen Situation, in die er sich selber gebracht hatte, hätte er einfach Ja sagen können und losmarschieren nach Ninive, um denen die Botschaft zu bringen, die Gott für sie vorbereitet hat. Nö, er meinte, er weiß es besser und geht genau entgegengesetzt. Und in dieser schwierigen Situation jetzt denkt er wieder an Gott und ruft ihn an. In seiner Not, in seiner Schwierigkeit, in seiner Hoffnungslosigkeit spürt er, wie Gott da ist. Ein Fisch verschluckt ihn und spuckt ihn dann an Land wieder aus. Und da habe ich auch wieder so gesehen, wie manchmal wir Menschen immer wieder meinen, wir wüssten es besser wie Gott. Wir wüssten bessere Wege, wir wüssten das, wie es besser läuft, wie es richtiger ist, wie es vielleicht sein muss. Und Gott macht es manchmal ganz anders. Und dann wundern wir uns, wenn wir dann irgendwo Schiffbruch erleiden, wenn es nicht ganz so läuft, wie wir uns das vorstellen, wenn Probleme auftreten. Aber trotzdem dürfen wir immer wieder neu zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir, ich bin da eigene Wege gegangen, ich möchte wieder umkehren, ich möchte wieder auf deinen Wegen marschieren, ich möchte wieder deine Ziele in meinem Leben ganz oben anstellen. Und dann dürfen wir auch immer wieder neu erfahren, dass Gott da ist. Und dass er uns annimmt. Dass uns nicht vorhält, ja, du bist ja so bockig. Bist ja so stur manchmal. Nee, Gott ist da so viel gnädiger und liebevoller. Und das habe ich auch in den letzten Tagen und Wochen erlebt, wo ich manchmal gedacht habe, Mensch, ich hätte da schon längstens die Hoffnung aufgegeben, dass sich da was bewegt, dass sich da was verändert. Und doch ist Gott dran. Und mit seiner Liebe und mit seiner Geduld kann er vielleicht viel mehr erreichen, als ich vielleicht mit meinem Druck, wenn ich dann versuche, irgendwas durchzudrücken. Dann ein Vers, das ist Jeremia 29, Vers 11. Kleiner Tipp, den könnt ihr euch vielleicht mal ganz dick anmalen in der Bibel. Das ist ein ganz toller Vers. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist es, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Da sage ich jetzt gar nichts mehr dazu, weil das Pater Wolfgang letzten Sonntag schon gemacht. Da kam nämlich dieser Vers auch vor. Gottes Plan ist für uns Zukunft und Hoffnung. Dann eine Aussage. Als Jesus mit einigen Jüngern auf einem Berg der Verklärung war, gibt es da diese Aussage über Jesus. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen. Und auf seinen Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. Ich lese nochmal, das ist jetzt aus Matthäus 12, Vers 20 und 21. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen und auf seinen Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. Das ist eine Aussage, die Gott gegeben hat. Und die Erfüllung haben wir dann erlebt, beziehungsweise die Jünger damals. Als Jesus dann am Kreuz gestorben ist und wenn die aus dem arabischen Sprachraum Namen meinen, dann meinen sie nicht nur den Namen, die Bezeichnung für die Person, sondern seine ganze Person mit allem drum und dran. Mit allem, was er ist, was er tut und was er gemacht hat. Und wenn man das sieht, was Jesus getan und gemacht hat, dann war das, dass er hier auf diese Welt gekommen ist, um das vollkommene Opfer zu bringen, das wir nicht bringen können, damit die Schuld der Welt gesühnt wird, damit ich einen Ausweg habe aus meiner Schuld. Und auf dieses Werk, was Jesus da vollbracht hat, auf sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung, hofft nun die ganze Welt. Und das ist so eine schöne Sache. Auf der einen Seite ist es schon erfüllt, auf der anderen Seite ist es noch in Erfüllung. Für die Jünger damals ist es erfüllt gewesen, als Jesus gestorben ist. Und dann haben sie den Auftrag bekommen und da geht's wieder von neuem los. Dass sie hoffen, dass die Hoffnung in die Welt getragen wird, dass andere Menschen auch diese Hoffnung bekommen. Auf das, dass wir eines Tages, wenn wir sterben, bei Jesus sein werden. Dass er alles vollbracht hat, was dazu nötig ist, dass wir in den Himmel kommen können. Und darauf setzen wir uns alle unsere Hoffnung. Dann, Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 4, ab Vers 17. Nach dem Schriftwort, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt, ist er unser aller Vater vor Gott, dem er geglaubt hat. Dem Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gegen alle Hoffnung hat er voller Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde. Nach dem Wort, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ohne im Glauben schwach zu werden, war er, der fast 100-Jährige, sich bewusst, dass sein Leib und auch Sarahs Mutterschoß erstorben waren. Er zweifelte nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern er wurde stark im Glauben und er erwies Gott Ehre. Fest davon überzeugt, dass Gottes Macht, dass Gott Macht besitzt, zu tun, was er verheißen hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich fasziniert diese Geschichte immer wieder. Und wenn ich drüber nachdenke, denke ich immer wieder, Gottes Zeitplan ist einfach anders als wie wir Menschen. Wir haben oft sehr enge Zeitpläne. Und ich merke, die Zeit, in der wir leben, wird immer hektischer, immer kurzlebiger. Es muss immer alles sofort und gleich und jetzt sein. Und bei Gott sehe ich das immer wieder anders. Wenn ich dann so manche Dinge sehe, manche biblische Gestalten, wie zum Beispiel auch ein Mose, den Gott berufen hat, sein Volk aus der Versklavung, dass er sein Volk herausführt. Und was macht er? Er schickt ihn auch erstmal quasi in die Wüste. Er nimmt sich Zeit. Er hat den Zeitplan, er weiß, wann was am besten dran ist. Und auch beim Abraham ist etwas, was ich verstandesmäßig überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wie kann er den Abraham einen Vater vieler Völker nennen? Und dann tut sich 100 Jahre fast gar nichts. Das muss man sich mal vorstellen. Aber ich denke, der Abraham hat in dieser Zeit sehr viel gelernt. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch immer wieder lernen müssen. Dass manche Dinge einfach Zeit brauchen. Dass man auch Zeit geben müssen. Dass man nicht immer sagen müssen, ja, das muss jetzt sofort sein. Ich sehe das, das muss so sein, also muss es jetzt sofort umgesetzt werden. Gott nimmt Rücksicht auf uns und wartet auf uns, bis wir Schritt um Schritt nachkommen können. Und da müssen wir vielleicht auch mit dem einen oder anderen barmherzig sein, weil der nicht vielleicht so schnell laufen kann. Weil der vielleicht mehr Bedenken hat. Und da gibt es jetzt so vieles noch darüber zu sagen, über diese Szene. Abraham hat vertraut, gehofft, geglaubt. Und es mündet sogar in der Situation dann, dass Jesus oder beziehungsweise Gott ihnen dann sagt, er soll seinen Sohn opfern. Das ist etwas, was völlig neben dem ist, wie wir Gott eigentlich sonst kennen. Und doch hat Gott diesen Plan gehabt und dieses vorgehabt und hat geschaut, wie Abraham sich verhalten hat. Und wenn man den alten Abraham, den jungen Abraham sieht, wie er zu Jugendzeiten war, was er da manchen für Bock geschossen hat, ist ja schön, die Bibel offenbart es uns oder zeigt es uns, dass Abraham nicht unbedingt der große Held war am Anfang, sondern dass er auch gelernt hat, dass er Stück um Stück gelernt hat zu vertrauen, darauf zu hoffen, dass die Zusagen Gottes wirklich auch eintreffen. Und im Nachhinein können wir wirklich sagen, ja, es gibt auf der ganzen Welt verteilt Christen, das ist enorm. Noch einen anderen Vers aus Römer 8. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man etwa auf etwas hoffen, das man schon sieht? Das ist das, was ich vorher schon gemeint habe. Wenn man etwas hat, braucht man nicht mehr darauf zu hoffen. Wenn ich meinen Führerschein habe, dann habe ich ihn. Da brauche ich nicht zu hoffen, dass ich die Prüfung bestehe. Und ja, aber die Hoffnung, die uns alle antreiben sollte, ist das, dass wir eines Tages bei Gott sein werden. Und das motiviert mich immer wieder neu, dran zu bleiben. Zu vertrauen darauf, dass Gott sein Werk, das er mir begonnen hat, vollenden wird. Das ist auch so ein Vers, der mich immer wieder neu am Laufen hält, auch wenn dann das eine oder andere manchmal nicht so funktioniert, wie ich mir das denke, oder wenn ich dann merke, ja, ich bin ja doch noch nicht so weit, ich habe doch noch das eine oder andere zu lernen, wo ich ja nicht so bin, wie Gott sich das vorstellt. Wir sind zwar gerettet, aber die Rettung wird sich erst wirklich offenbaren, wenn wir in der Ewigkeit sind. Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Das sind drei so Schlagpunkte, die Paulus hier schreibt. Wir können wirklich fröhlich sein. Und wenn ich daran denke, was manche Christen in der Verfolgung erdulden und aushalten müssen, kann ich immer wieder nur staunen, dass die wirklich dranbleiben. Oder wenn man das ein oder andere hört, was im Dritten Reich passiert ist, von Bonhoeffer zum Beispiel oder so, wie die treu geblieben sind, dran geblieben sind, geduldig in Bedrängnis. Und ich denke, das kann man nur, wenn man beharrlich im Gebet ist, wenn man dranbleibt im Gebet, dranbleibt an der Beziehung zu Gott Und all das, was einen belastet, was einem vielleicht auch Schwierigkeiten macht oder was einem auch Freude macht, dass man das zu Gott bringt. Dass man diese Beziehung immer wieder neu pflegt und täglich und vielleicht mehrmals täglich. Ich habe noch ein bisschen Zeit, da habe ich noch ein paar Verse. Römer 15, Vers 4. Und alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Das ist vor allem für die interessant, die in Verfolgung leben. Aber auch für uns, wenn wir in unserem Alltag drinstecken, da kommen auch so viele Herausforderungen. Wir sind zwar nicht so existenziell vielleicht, wie die jetzt in, wenn man im Irak oder in Persien oder sonst irgendwo ist, wo der Islam vordominierend ist und wo alles, was christlich ist, unterdrückt wird. Aber in unserem Alltag gibt's immer wieder Herausforderungen, wo wir darauf hoffen dürfen, dass Gott es gut meint, dass Gott einen guten Plan mit uns hat und dass wir ihm immer wieder neu vertrauen dürfen. Egal was kommt, egal wie es kommt. Wir können aus den dem, was die Leute früher erfahren und erlebt haben mit Gott, nachvollziehen. Ja, Gott ist da und er sieht uns. Und deswegen denke ich, ist auch gut, wenn wir immer wieder Erfahrungen, die wir mit Gott machen, austauschen. Man nennt es auch Zeugnis geben. Wenn wir sagen, was wir mit Gott erlebt haben und ein anderer, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, merkt dann, ah, bei dem hat es funktioniert, dann wird es bei mir auch vielleicht noch funktionieren. Und da ist es manchmal nicht so die ganz großen Dinge ganz so wichtig, denn wir sind nicht alle todkrank und haben Krebs oder irgendwas anderes ganz Schlimmes, sondern wir haben mit den Alltagsdingen zu kämpfen. Und wenn da ein anderer mit einer Alltagssituation zurechtgekommen ist oder Gott gespürt hat, dann ist das aufmunternd und stärkend und ja, bringt den Nächsten, den anderen einfach weiter. Oder denjenigen, der noch nicht glaubt, der nicht fassen kann, dass man eine Beziehung zu Gott haben kann, dass man mit Gott reden kann, dass er einem antwortet, dass er einem nahe ist. Das ist so eine wunderbare Botschaft, die wir haben. Ich denke immer wieder neu, so schade, dass so viele Menschen das nicht hören wollen. Das, was wirklich was bringt in ihrem Leben, darauf haben sie keinen, legen sie keinen Wert und wollen das vielleicht auch verdrängen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung. Wir haben Gott der Hoffnung. Und er freut sich über uns und will uns Kraft geben, dass wir vielleicht noch mehr hoffen und dranbleiben und dass unsere Hoffnung nicht ausgeht. Denn es gibt immer wieder Situationen, wo wir gefühlsmäßig niedergeschlagen sind, wo das eine oder andere passiert. Und die Hoffnung, habe ich gemerkt, hängt sehr viel auch von unseren Gefühlen ab. Wobei sie mehr von unserem Verstand abhängen sollte. Dass wir wirklich uns immer wieder neu bewusst machen, das und das sagt uns dazu. Da können wir drauf vertrauen. Vorhin im Lobpreis habe ich so die Frage gestellt, ich hatte das eigentlich nicht vor, weil ich denke, das sprengt vielleicht den Rahmen. Aber wir sollten das vielleicht trotzdem machen. Was? Hoffnung bedeutet immer das, dass Gott uns was zusagt und wir darauf warten, dass sich das erfüllt. Und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen herausfordern. Was sagt uns Gott zu? Auf was können wir hoffen? Es wäre schön, wenn vielleicht mehrere, vielleicht auch nur ganz kurz einen Satz sagen, Auf was hofft ihr? Was Gott in eurem Leben vielleicht tut oder noch tun wird? Genau, er sagt, wenn wir mit unseren Vergehungen zu ihm kommen, dann vergibt er uns. Genau, dass er da ist, dass er uns nie alleine lässt. Das ist auch etwas, was mich immer wieder neu herausfordert. Genau. Er sagt uns zu, wenn wir in seinem Namen mal etwas bittet oder bitten werden, dann wird er es uns geben. Ja, dass sich Menschen bekehren, das haben wir auch letzten Sonntag gehört. Gottes Plan ist es, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Plan, das ist das, was ihm am Herzen liegt. Und er will uns dazu gebrauchen, dass dieser Plan umgesetzt wird. Dass manche Menschen sich nicht rufen lassen, ist zwar sehr schade, aber das ist das. Liebe lässt dem anderen immer die freie Wahl. Und das ist das, was wir auch immer wieder neu uns vor Augen führen müssen. Er lässt dem anderen die Wahl. Und das müssen auch wir dem anderen die Wahl lassen, sich zu entscheiden, zum Beispiel für Jesus oder nicht. Und es darf mein Verhalten nicht ändern. Das ist ganz wichtig. Das muss ich mir immer wieder neu sagen, auch wenn derjenige sich jetzt nicht bekehren will oder für Jesus überhaupt keinen Raum hat, dann muss ich mich trotzdem weiterhin um ihn kümmern oder beziehungsweise meine Beziehung zu ihm halten. Und es darf das nicht sagen, naja, der will ja nichts wissen, dann kümmere ich mich jetzt um andere. Auf was können wir noch hoffen? Was hat uns Gott noch zugesagt? Genau, er gibt uns unser tägliches Brot, im Vater unser zum Beispiel, und vielen anderen Stellen. Genau, ja. Und er hat uns sogar schon einen Pfand, quasi einen Schlüssel gegeben für diese Wohnung. Wisst ihr was? Was das Pfand für das ewige Leben ist? Sein Geist. Ja. Epheser. Da steht es drin. Dass wir versiegelt wurden mit seinem Geist bis auf den Tag der Erlösung. Okay. Bedingungslose Liebe, genau. Das ist das, was am meisten ist. Dass jemand Ja zu mir sagt, trotz all meiner Fehler, trotz all meiner Schwächen, mich lieb hat, mit mir leben will oder Anteil an meinem Leben haben will, dass er da sein will, in guten wie in schlechten Zeiten, dass er mir die Treue hält, wenn auch ich manchmal untreu bin. Das ist auch zum Beispiel etwas, was uns Gott zusagt. Er ist treu, wir haben es auch im Lied gesungen, auch wenn wir manchmal nicht so treu sind, weil er sich nicht verleugnen kann. Wenn er was zusagt, das hält er dann. Vergebung haben wir schon, ja. Trost, genau. Das ewige Leben. Es ist so vielfältig. Bei der Vorbereitung hatte ich so viele Gedanken, so viele Dinge, die waren einfach so überwältigend. Gott sagt bedingungslos Ja zu uns. Und darauf können wir wieder neu hoffen. Auch wenn wir das manchmal nicht sehen oder verstehen können. Auch wenn wir manchmal denken, ja, das klappt nie. Aber wenn Gott allmächtig ist, dann kann er. Aber er zwingt uns nicht. Er wartet immer auf unser Ja, auf unsere Bereitschaft mitzugehen. Wenn er uns gebrauchen will, dann gibt er uns den Auftrag. Wenn ich bereit bin, zu sagen, ja, okay, ich will losmarschieren. Es gibt auch so ganz klare und andere Aussagen für jeden Einzelnen von uns. Zum Beispiel eine Aussage, die mich jetzt wieder ganz neu herausfordert. Wie lange ist das jetzt? Ich glaube, ungefähr elf Jahre oder so ist es her, dass ich hier in die Gemeinde gekommen bin. Und ich weiß noch ganz am Anfang, dann waren die Räumlichkeiten hier dann schön umgebaut. Ich bin erst gekommen, wo das hier umgebaut war. Ja, und dann habe ich mich hier reingesetzt und gesagt, schön Herr, jetzt habe ich eine Gemeinde zum Altwerden. Und da kam so eine Stimme oder ein Eindruck, nee, da kommt noch was. Und dachte, ja, okay, mal gucken. Und ja, jetzt ist so, dass ich da wieder ein Stück weit ganz neu herausgefordert bin, weil wir wollen in Munderkingen eine Gemeinde gründen. Wir sind da gerade auf dem besten Weg dazu. Wir haben da einige Christen, vor allem aus der Freien Christengemeinde, von der Arche in Ehingen, die da einfach in Munderkingen wohnen oder direkt drumherum. Und das ist auch für mich eine ganz neue Herausforderung. Ja, ist es das, was du meinst, Gott, wo du mich haben willst, wo du meine Mitarbeit brauchen kannst? Und das ist so jetzt eine spannende Sache für mich, wo ich jetzt die Hoffnung habe darauf, dass sich das vielleicht verwirklicht. Und ja, letztens habe ich so mal gedacht, da gab es einen Film, verschiedene Dinge, die man bis zum Lebensende tun will. Was weiß ich was. In den Grand Canyon gucken oder was weiß ich, einen Bungee-Jumping-Sprung zu machen. Es gibt ja auch so eine Werbung da für irgendein, glaube ich, Handy oder Tablet oder Internetprovider, wo es auch so gibt, wo man so verschiedene Sachen macht, ein Looping fliegen. Und da habe ich mal so mir gedacht, ja, was sind eigentlich Dinge für dich, für mich, was sind so Dinge, die ich mal vielleicht gerne machen würde oder gemacht hätte auf dieser Welt. Und da war irgendwie so der Gedanke, eine Gemeinde zu gründen. Ja, auch eine schöne Herausforderung. Mal gucken. Aber schlussendlich geht es nicht um das, was wir uns vorstellen, was wir für wichtig und toll erachten, sondern das, was Jesus wichtig ist. Und darauf sollten wir immer wieder neu unseren Fokus setzen. Unsere Hoffnung darauf, dass, ja, Gott selbst mich gebrauchen kann und gebrauchen will. Und dass er selbst diejenige, die jetzt, ja, in unseren Augen oder in den Augen der Gesellschaft unbedeutend sind, dass selbst die einen ganz wichtigen Teil zum Reich Gottes beitragen können. Und dazu möchte ich euch aufrufen und motivieren, eure Hoffnung nicht irgendwo wegzuschmeißen, sondern wirklich darauf zu vertrauen, dass Gott einen guten Plan hat. Nicht nur einen guten, einen super, super guten. Und dass jeder Einzelne, ja, mit Gott leben darf. Mit all seinen Fragen zu ihm kommen darf, er versteht uns. Er weiß, wie es uns geht. Wir können mit unserem ganzen Ärger, mit unserem ganzen Frust, mit all dem, was wir ja manchmal so haben, wenn ein Kollege oder Kollegin hat, oder bei mir meine Floristin, wenn die mich ärgern, dann kann ich auch da damit zu Gott kommen. Und er versteht mich. Und er hilft mir dann, damit mit dieser Situation umzugehen. Und das Schönste ist, dass ich darf Fehler machen. Gott schreibt mich deswegen nicht ab. Sondern er vergibt mir. Und fängt ganz neu wieder an. Er sagt sogar in seinem Wort, er will das am tiefsten Punkt im Meer versinken. Ich meine, heute müsste man jetzt sagen, okay, der Mensch kann mittlerweile den tiefsten Punkt mit irgendwelchen Geräten erreichen. Wir müssen heute sagen, am weitesten im Weltall hinten drüben. So, was weiß ich, 1 Milliarde Lichtjahre weg oder vielleicht noch weiter. Das sind Dimensionen, die können wir uns gar nicht vorstellen von der Strecke her. Die können wir Menschen garantiert nicht erreichen. Da, irgendwo ganz am Ende des Weltraums, da tut er unsere Sünden hin, unsere Vergehung und denkt nicht mehr dran. Und das ist doch ganz, ganz tröstlich und hoffnungsvoll. Und das, dass Gott einen eigenen Zeitplan hat, das ist das, was ja mich immer wieder neu fasziniert. Und dass, wenn ich auch manchmal nicht gleich reagiere, da kommt er 2-3 Mal und sagt, jetzt aber, jetzt geht's voran, jetzt geht's weiter, mach endlich. Er gibt nicht auf. Wir Menschen geben so schnell manchmal auf und schmeißen die Flinte ins Korn. Aber Gott hat Hoffnung auf uns. Amen.